Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Ein ganzes Quartal lang haben wir uns mit dem Hebräerbrief beschäftigt. Wir hoffen, dass Sie jetzt einen besseren Überblick haben und die Schönheit des Buches entdeckt haben. Genießen Sie das letzte Thema mit dem Titel »Bleibt fest in der brüderlichen Liebe«. Gottes Segen.
Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, die an unserem Bibelgespräch teilnehmen. Wir sind heute hier mit Miriam Kerzendorfer, René Gehring, Rebecca Wallner, Carsten Reinhold und ich bin Luise Schneeweiß. Und wir werden uns mit dem praktischen Teil des Hebräerbriefs beschäftigen, mit seinem 13. Kapitel. Ich freue mich schon sehr darauf und wir wollen unser Gespräch noch mit einem Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir den Hebräerbrief studieren dürfen, dass er so viele wertvolle Aussagen für uns enthält, für unseren Glauben und dass er auch ganz praktisch wird, so dass wir es auch im Alltag anwenden können. Ich möchte dich um deinen Segen bitten und um deinen Geist, wenn wir dein Wort betrachten. Hab Dank dafür. Amen. Ja, dieses letzte Kapitel, das beginnt sozusagen mit einer Aussage, die auch wie eine Überschrift verstanden werden kann. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Brüderliche Liebe ist ein bisschen ein vielleicht altmodischer Begriff, also habe ich jetzt noch nicht so oft gebraucht. Was versteht ihr unter brüderlicher Liebe?
Also wenn ich an mich und meine Geschwister denke, sind uns manchmal nicht der gleichen Meinung oder auch wie wir Kinder waren, aber trotzdem so nach außen hin haben wir immer zusammengehalten. Mhm. Also das ist ein bisschen so dieses, der Zusammenhalt. Mhm.
Also man denkt an seine Geschwister automatisch vielleicht, ne? Mhm.
Wenn Jesus unser Bruder ist und wir eingeladen sind in seine Familie, dann gehören wir ja auch alle zusammen. Und deswegen ist es ganz entscheidend, dass die Gottesbeziehung auch immer eine Auswirkung hat in horizontaler Ebene. Mhm. Und wir dann eben auch mit Geschwistern, so sagen wir das ja auch oft im kirchlichen Kontext, andere Menschen, die auch zur Familie Gottes gehören, dass wir sie eben mit der Liebe Gottes auch behandeln.
Mhm. Ist das beschränkt auf die, die jetzt durch den Glauben meine Geschwister geworden sind? Oder ist es ein universalerer Begriff? Brüderliche Liebe.
Ich glaube, man kann das schon auch auf die anwenden, die noch Brüder werden könnten. Mhm. Dass man Leute hat, bei denen man einfach merkt, über diese Liebe kann man sie auch gewinnen. Wir sollen ja auch sogar unsere Feinde lieben und die, die uns verfolgen. Mhm. Das heißt, die Liebe, die ist nicht eingeschränkt, die gilt grundsätzlich für jeden. Aber die brüderliche Liebe hat für mich schon noch einen Aspekt, auch in die Richtung, was Rebecca vorhin sagte, dass man sich nicht immer in allem vielleicht grün ist. Und da hat man auch mal Differenzen. Und wenn ich jetzt an einen Bruder denke oder eine Schwester und mit der rede ich, da werde ich vermutlich auch mehr Freiheit haben, mal offen zu sagen, was du gerade machst, ist nicht in Ordnung. Und das ist ja auch ein Teil der brüderlichen Liebe, sich im Glauben nicht nur aufzuerbauen, sondern auch zu ermahnen, auch mal zu sagen, da gehst du zu weit, das ist nicht richtig. Das gehört für mich da auch mit rein.
Also ist sehr umfassend eigentlich, was alles dazugehört. Also und dann sollen wir, bitte.
Also Petrus unterscheidet es auch nochmal so im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, wo so eine Reihenfolge kommt eben, er weist alle Mühe darin und dann sagt er am Ende, in der Frömmigkeit brüderliche Liebe, in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Mhm. Natürlich soll unsere Liebe drüber hinausgehen, aber manchmal fällt es uns ja schwerer, die zu lieben, die uns nahestehen, paradoxerweise.
Tut Gutes an allen Menschen, allermeist aber an des Glaubensgenossen. Ja? Da haben wir das auch. Die müssen uns irgendwie näher stehen, wie uns unsere Familienmitglieder einfach näher stehen. Das ist naturgemäß so, ist auch nicht verkehrt. Das heißt nicht, dass wir die anderen vergessen, aber die stehen uns noch ein Stückchen näher.
Ist die Gemeinde so ein Übungsfeld, dass wir von dort die Liebe dann ausströmen lassen in die Welt? Und dann sollen wir auch noch fest werden in der brüderlichen Liebe.
Und das ist ja auch ein Erkennungsmerkmal der Gemeinde Gottes. Mhm. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch untereinander liebt. Mhm. Das ist eine Kardinaleigenschaft eigentlich aller Menschen, die Kinder Gottes sind und in der Gemeinde Gottes sind. Mhm.
Also nicht umsonst, dass das hier praktisch gleich am Anfang steht. Ja? Wie kann man jetzt in dieser Liebe fest bleiben? So hier, bleibt fest in der brüderlichen Liebe.
Ich würde es als Prinzip sehen und nicht als etwas, das auf eine Situation bezogen ist. Mhm. Egal, wie der andere mich behandelt, dass ich es als Prinzip...
Dass ich mich von der Liebe nicht abbringen, sozusagen.
Genau, ja. Aha.
Das kennt ja jeder. In der besten Familie gibt es mal Streit. Mhm. In der Gemeindefamilie ist es nicht anders. Mhm. Deshalb glaube ich, dass Paulus hiermit sagen möchte, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, und er weiß, die gibt es überall, bleibt halt trotzdem dabei. Ja? Lasst euch nicht beirren in dieser Liebe. Da kommt mal was dazwischen. Trotzdem bist du freundlich, barmherzig.
Mhm. Und die Motivation ist ja, dass wir selber zuerst mal geliebt sind. Johannes sagt, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.
Mhm. Von dieser Liebe geht alles aus. Ja, wir lesen ein bisschen weiter, da kommen wir dann vielleicht auch dazu, was das alles praktisch dann bedeutet, diese brüderliche Liebe. Wer würde mal Vers 2 lesen, bitte? Vers 2. Mhm.
Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Mhm.
Das ist spannend. Welche Rolle hat denn Gastfreundschaft damals in der ersten Gemeinde gespielt?
Wenn ich mir die Apostelgeschichte ansehe, die Apostel waren auf Reisen. Und Paulus, der ist so viel unterwegs, weil der war darauf angewiesen, dass Geschwister gastfrei sind, dass sie ihn freundlich aufnehmen, sie um ihn kümmern. In seinen Briefen ermahnt er auch, nehmt den oder den auf oder passt auf den auf. Ja? Und lobt andere dafür, dass sie gastfreundlich gewesen sind. Es ging gar nicht ohne. Gerade als Christ, wenn du vielleicht irgendwo untergekommen bist und du wusstest nicht, ob dann der Hausherr sonst wo oder der Hoteleigentümer vielleicht was gegen Christen hat, wer weiß, wie es dir ergangen wäre. Also das war schon essentiell.
Mhm. Und wahrscheinlich in Neulandgebieten mussten sie auch Kontakte knüpfen zu ganz Außenstehenden, bei denen sie dann untergekommen sind. Ne? Also Gastfreundschaft hat damals eine sehr zentrale Rolle gespielt. In der Evangeliumsverbreitung ist es sicher auch heute noch so, wo Missionare irgendwo unterwegs sind. Aber welche Rolle spielt sie heute? Welche Bedeutung würdet ihr heute beimessen, Gastfreundschaft?
Ich denke, also in manchen Kulturen hat man ja eine gewisse Gastfreundschaft, aber wir denken sehr schnell an, das ist ja dann auch ein Opfer von meiner Zeit, von meiner Privatsphäre, was auch immer. Ja? Mhm. Es fällt uns schon schwer. Mhm.
Also ist für uns nicht mehr so selbstverständlich vielleicht?
Die Notwendigkeit ist bei uns vielleicht auch nicht ganz so gegeben. Im Orient, wenn Leute unterwegs gewesen sind, häufig zu Fuß oder vielleicht mit einem einfachen Tier, da war klar, die brauchen Wasser, die brauchen was zu essen. Da gab es nicht an jeder Ecke irgendwo vielleicht McDonald's oder was. Und du bist nicht im Auto gefahren, hast Strecken schnell zurückgelegt. Mhm. Du hast auch gefährliche Gebiete durchwandert, wo es Räuber gab oder wo es einfach Wüstengegenden gab. Mhm. Es gab viel mehr Gefahren auch unterwegs, als wir das heute so kennen. Wenn dann jemand unterwegs war, ich denke an Abraham, der dann die drei Wanderer, Genesis 18, kommen sieht und nimmt zunächst unbewusst hier dann den Herrn bei sich auf. Da war aber für ihn ganz klar, da kommt jemand vorbei. In Hebron, da sind wir in der Wüste im Negev, die brauchen bestimmt Wasser, die brauchen bestimmt Hilfe und er kümmert sich um sie. Mhm. Wir würden vielleicht eher denken, ach, die gehen halt ins nächste Motel. Ja, das werden sie schon hinkriegen, zücken die Kreditkarte und alles ist gut. Das war damals halt nicht so.
Das klingt jetzt ja fast so, als wenn wir die Gastfreundschaft heute nicht mehr ganz so ernst nehmen müssen, weil die Leute nicht mehr auf der Straße sitzen.
Nicht mehr so da ist,
ja. Was würdet ihr sagen? Möchte doch vielleicht jemand noch ein Plädoyer für die Gastfreundschaft heute halten?
Ich denke ganz konkret, dass es auch heute noch wichtig ist, gastfreundlich zu sein. Mhm. Ich denke jetzt auch zum Beispiel, wenn du jetzt hier das erste Mal in Bogenhofen bist, du bist da völlig allein für dich. Vielleicht bist du irgendwie auf Kontaktsuche oder was auch immer. Und freust dich dann über jeden, der dir eine Einladung ausspricht und dass du dann dieser Person auch Gesellschaft bietest. Also ich denke, das hat Aktualität nach wie vor. Also ich denke jetzt auch zum Beispiel an eine konkrete Situation. Da war ein von mir befreundeter Prediger, der war in Wien und keiner hatte den eingeladen. Und der kam extra von Graz und ich habe mir gedacht, der arme Kerl, keiner hat sich um den gekümmert. Und der hat sich so gefreut, dass er dann eingeladen wurde von mir. Also ich war mit ihm befreundet, ja. Mhm. Aber trotz allem, oft vergessen wir das auch, dass es auch Leute gibt, die auch auch einfach was zum Essen brauchen oder Gesellschaft brauchen oder sich einfach freuen, mit anderen Geschwistern am Sabbat auch Zeit zu verbringen.
Mhm. Also Einsamkeit ist heute ein sehr, sehr großes Thema. Mhm. Und ich habe auch eine Erfahrung gehört hier aus dem Gottesdienst, dass eine Person ein Ehepaar angesprochen hat und sie war schon mit Gott unterwegs im Glauben, aber ihr Mann eben nicht. Der war einfach dabei. Beide waren zum ersten Mal da und diese Frau, die mir das erzählt hat, hat gesagt, sie hat den Impuls gehabt, die zu sich nach Hause einzuladen. Mhm. Und diesen Mann hat es so beeindruckt, dass jemand bereit war, sein Haus zu öffnen, sich diese Zeit zu nehmen, zum Essen einzuladen. Mhm. Und die hatten dann so ein tiefes Gespräch darauf hingehend, dass er dann angefangen hat, mit einem Pastor die Bibel zu studieren. Und er hat sich dann taufen lassen später, jetzt in einer anderen Gemeinde. Aber das ist im Prinzip aus Gastfreundschaft entstanden, dass ein Mensch hier zu Jesus gefunden hat.
Ich finde es interessant, dass hier in Vers 2 nicht mit der Not argumentiert wird. Ja, die Not war zwar früher sicherlich noch mal mehr gegeben, aber das ist nicht der Grund. Paulus sagt hier, dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Da denke ich eher an einen Segen, dass jemand da, der mir einen Segen hinterlässt. Und das ist heute ja nicht anders. Wir werden anderen zum Segen, die wir bei uns beherbergen. Wir bekommen aber genauso einen Segen durch die Gemeinschaft, ganz unabhängig von irgendeiner Not. Und so können wir uns ja auch einladen, selbst Geschwister, die man vielleicht schon länger kennt. Ich glaube, das ist sehr wichtig und sehr gut, dass man einfach sagt, wir pflegen Kontakt, wir laden uns mal ein, ohne dass irgendeine Not gegeben wäre.
Diese physische Not ist heute mehr in den Hintergrund gerückt und es geht auch mehr um seelische Bedürfnisse oft. Ne? Und eben einfach die Gemeinschaft, die wir pflegen sollen. Ja, Engel beherbergt. Also das ist dann doch wieder eine Parallele, dass auch wir vielleicht großen Segen bekommen. Wir denken, wir geben was, aber werden auch beschenkt. Ja. Lesen wir mal jetzt Vers 3. Wer würde Vers 3 lesen?
Denkt an die Gefangenen, als wäre der Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil er auch noch im Leibe lebt.
Frage an euch. Habt ihr schon mal Kontakt zu Gefangenen gehabt? Irgendwie, vielleicht möchtet ihr kurz teilen, unter welchen Umständen das so gewesen ist?
Ja, also als Prediger in einem Bezirk hatten wir ein Gefängnis gehabt und es kam ein Gemeindelied auf die Idee, hier das aufzubauen, Gefängnismission. Und da bin ich mit dabei gewesen, habe dort auch was gehalten, jemanden oder Leute dann auch besucht gehabt und Andacht gehalten, gepredigt, persönliche Gespräche. Und das war schon eine außergewöhnliche Erfahrung. Überhaupt mal in so einem Gefängnis drin zu sein, mit Leuten zu reden, die einfach nicht raus dürfen, während ich die Türen einfach rausspazieren kann. Und es war große Dankbarkeit da, dass da einfach mal was Neues passiert, dass da jemand kommt, der sich für sie interessiert. Denn für die meisten sind das einfach Leute, die sind abgestempelt. Das sind Schädlinge in der Gesellschaft. Was will man mit denen zu tun haben? Also ich habe es sehr positiv empfunden.
Ich habe brieflichen Kontakt gelegentlich schon gehabt und habe immer wieder festgestellt, dass es so seltsam ist in der heutigen Zeit, dass Menschen Zeit haben in dem Maße, wie diese Personen es hatten. Und ja, das ist sicherlich auch ein großes Feld. Ja. Wo seht ihr da Möglichkeiten oder vielleicht auch Herausforderungen, dass wir uns da mehr einsetzen könnten, auch für Menschen, die gefangen sind?
Also ich denke, oft schauen wir halt vielleicht auch ein bisschen auf sie runter. Ich kann mich erinnern, wir waren mit der Missionsschule auf einer Missionsreise und sind da dann auch ins Gefängnis gegangen. Und eine von den Studentinnen hat halt gesagt, aber wenn da Leute drin sitzen, die Kinder misshandelt haben, dann möchte ich die nicht sehen, dann gehe ich nicht mit. Und das konnten wir ihr halt nicht sagen, ob da jetzt wirklich Leute drin sind. Kamen dann rein. Es ist natürlich in einer anderen Kultur, da sind hunderte von Gefangenen einfach auf einem Fleck. Also wir kamen unter sie rein, ja, die waren nicht von uns weggesperrt. Und uns wurde dann gesagt, dass die meisten von ihnen Kinder misshandelt hatten. Aber das Interessante war für die Studentin, dass für sie hatte ein persönliches Gespräch damit jemanden, konnte ein Buch weitergeben und hat dann einen Kontakt aufgebaut. Und sie war einfach so bewegt, wie wir dann von dort weggegangen sind, wo sie gesagt hat, das sind Menschen wie wir. Die haben halt was getan, aber ich glaube, manchmal müssen wir wirklich auf ihre Ebene runter oder sie besuchen, damit wir sie verstehen und mit anderen Augen sehen. Ne?
Letztendlich sind auch wir schuldig geworden vor Gott. Ja, vielleicht so vom staatlichen Gesetz her gibt es da Unterschiede, Abstufungen, aber jede Sünde zieht den Tod nach sich, sagt die Bibel. Und ich habe es auch erlebt, dass Gefangene, die wir besucht haben, einfach sehr dankbar waren, reden zu können und teilweise auch sich entlasten zu können, ja, indem sie wirklich auch Schuld bekannt haben, beim Namen genannt haben, auch sehr dankbar waren, dass mit ihnen gebetet wird. Und ich muss schon sagen, das hat mich persönlich auch sehr bewegt, weil es ja nicht überall so ist, dass man gleich mit Leuten beten kann. Aber im Gefängnis war das irgendwie sehr, sehr natürlich mit vielen Leuten.
Also vielleicht offen durch ihre Lebensumstände, die gerade sind.
Wobei ich, wenn ich den Text lese, jetzt nicht nur an die Gefangenen denke, sondern überhaupt an Menschen denke, die ausgegrenzt sind gesellschaftlich, wie wir mit ihnen umgehen, wenn sie nicht unserem Normalitätsverständnis sozusagen entsprechen. Wie gehe ich mit Prostituierten um oder mit Leuten, die, ich weiß nicht, alleinerziehende Mütter, die es einfach schwer haben, Leute, die ja eben eine kriminelle Geschichte im Hintergrund haben, mit Drogensüchtigen. Was ist da meine Einstellung zu diesen Menschen? Wie begegne ich diesen Menschen? Habe ich Verständnis für sie? Habe ich Liebe für sie? Oder betrachte ich sie sozusagen von oben herab, wie dieser Pharisäer, der das gemacht hat, der auf den Sünder herabgeblickt hat?
Das heißt, wir können Gefangene noch viel breiter verstehen. als Ausgegrenzte.
Ich denke daran, das Gleichnis vom Weltgericht in Matthäus 25, da kommen auch die Gefangenen vor, daneben aber auch die, die nackt sind, also arme Leute, die, die krank sind und vielleicht niemanden haben, der sich um sie kümmert, aus welchen Gründen auch immer. Und dann sagt Jesus, in all diesen Personen bin ich dir begegnet. Mhm. Und wenn jemand im Gefängnis ist, dann natürlich kann er unschuldig sein. Das gibt's ja auch. Aber vermutlich sind die meisten schon schuldig und sitzen da zurecht. Und wenn jemand krank ist, hat er sich vielleicht auch dieses Leid selbst zugefügt. Das weiß man ja auch nicht. Wenn jemand arm ist, war es vielleicht nicht nur eine Katastrophe, sondern auch selbstverschuldet. Das kann sein. Aber Jesus macht da keinen Unterschied. Sondern er sagt einfach, an den Leuten begegne ich dir. Mhm. Jetzt kommt es darauf an, wie du dich mir gegenüber verhältst. Und das muss uns immer bewusst sein. Auch bei Leuten, die vielleicht Kinder missbraucht haben, so sehr uns das abstößt, und das zu Recht, sind es Menschen, die genauso das Evangelium brauchen. In der Bibel finde ich nirgends einen Vers, wo es heißt, aber Leute, die Kinder misshandelt haben oder die Mörder sind oder die Drogensüchtige sind oder Prostituierte sind, dürfen nicht in das Reich Gottes. Ihr sagt, sogar die Prostituierten und Zöllner gehen vor euch hinein, liebe Pharisäer. Mhm. Also das dreht den Spieß komplett um. Und das macht mir bewusst, gerade diese Leute sind vielleicht umso besser zu erreichen, weil sie sich ihrer Schuld bewusst sind, weil sie was ändern wollen. Wie viele Leute sind eher hochnäsig wie die Pharisäer und kämen nie auf den Gedanken, dass was nicht stimmt? Mhm.
Und nicht umsonst gibt es dann dieses Gleichnis, wo dann Jesus sozusagen das Gleichnis bringt, wo dann zu den Zäunen und zu den Zöllnern gegangen wird. Genau. Ja? Wo dann die Leute eigentlich eingeladen werden zum Gastmahl, die, die eigentlich überhaupt nicht dieser Norm entsprochen haben ursprünglich.
Also es ist schon bemerkenswert, dass bei dieser Rede zum Endgericht Jesus tatsächlich diesen Punkt Gefängnis mit erwähnt. Ja, das scheint also wirklich etwas zu sein, wo wir vielleicht zu wenig das Augenmerk drauf richten. Weil die einfach ausgeblendet sind, aus, sag ich mal, die meisten von uns nicht in Berührung kommen. Ne? Und was mir auch noch wichtig ist dabei, ist, dass ja viele, die im Gefängnis sitzen und auch was gemacht haben, selber vielleicht ganz schwere Hintergründe hatten und eigentlich etwas wiederholen, was sie selber erlebt haben und eigentlich Hilfe brauchen, aus einer Spirale auch vielleicht herauszukommen. Ne? Mhm. Ja, also hier wird es ganz praktisch. Interessant ist auch der Vers 3b, sag ich mal. Man soll an die Gefangenen und Misshandelten denken, weil ihr auch noch im Leibe lebt. Wie versteht ihr diesen Nachsatz? Warum ist das eine Begründung dafür, dass man sich dieser Menschen annehmen soll?
Ich denke, es geht darum, dass wir, die wir noch im Leib sind, einfach körperliche Schmerzen auch kennen. Mhm. Und wenn wir es dann mit Leuten zu tun haben, die gepeinigt werden, vielleicht werden sie gefoltert, vielleicht gibt es andere Dinge, weshalb sie leiden, dass wir einfach dann mitleiden sollen. Wären wir nicht mehr in diesem Körper, wäre es vielleicht nicht ganz so einfach, sich da hineinzufinden. Aber so sollten wir Verständnis haben.
Was du schon gesagt hast, wir sind auch Sünder. Ja? Wir sind im gleichen Boot in gewisser Weise. Mhm. Und das sollte uns auch solidarisch machen. Mhm. Ja, wir kommen jetzt, nachdem so lauter positive Gebote waren, sage ich mal, was wir tun sollen, gibt es jetzt zwei ein bisschen negativer formulierte vielleicht? Oder zumindest teilweise, Verse 4 und 5. Wer könnte das mal vorlesen, bitte?
Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt. Denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen.
Mhm. Wie passen für euch jetzt diese zwei Ermahnungen in den Kontext von bleibt fest in der brüderlichen Liebe? Gehören die auch noch unter diese Überschrift? Könnt ihr da einen Zusammenhang herstellen?
Also wenn es um die Ehe geht, da denkt man ja schon an Liebe. Mhm. Hoffentlich mehr an Liebe und nicht an Streit oder so etwas. Mhm. Und von daher passt das schon. Und da die christliche Ehe in der Regel aus zwei Ehepartnern besteht, die auch beide diesen Glauben teilen, sollten die erst recht die Liebe miteinander teilen. Mhm. Und zwar mehr als brüderliche. Da kommt natürlich auch erotische Liebe mit rein, was in dem Vers hier auch angesprochen ist. Von daher, ja, da sehe ich ganz klar auch noch diese gleiche Überschrift.
Mhm. Die Ehe ist ja auch die Zelle der Gemeinschaft. In dem Zusammenhang gibt es einfach einen besonderen Schutz auch in Bezug auf die Ehe. Mhm. Oder muss es auch geben, damit diese Gesellschaft oder auch Gemeinschaft auch sozusagen auch gesund bleiben kann, auch geistlich gesund bleiben kann. Mhm.
Und zum zweiten Vers, es gibt ja diesen Satz, beim Geld hört die Freundschaft auf. Mhm. Und das ist ein ganz herausfordernder Punkt eben, dass eben auch in dieser Gemeindefamilie auch der Umgang mit dem ganz monetären, ja, mit dem Geld halt einfach ja nicht dazu führen darf, dass die Liebe erkaltet oder egoistische Interessen, Motivationen dann einfach durchschlagen.
Mhm. Was ich hier noch sehe in Vers 4, einmal haben wir die Ehe sei ehrbar in allem, das Ehebett unbefleckt, aber dann auch das erste Mal eine Strafe. Vorher haben wir Aufruf, achtet darauf, eben zum Beispiel gastfrei zu sein oder der Gefangenen zu gedenken. Aber jetzt haben wir tatsächlich hier auch so eine Drohung. Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Ich glaube, dass hier so ein Gegensatz gebildet wird. Das Gute ist die Ehe. Hier haben wir übrigens, im Deutschen hören wir immer, die Ehe sei ehrbar. Im Griechischen steht das gar nicht da. Aber einfach Timios Hogamos, das heißt ehrbar die Ehe. Und jetzt kann man sich überlegen, heißt das, sie ist ehrbar im Sinne von achtet die Ehe? Das haben wir an einer anderen Stelle, wenn Paulus in 1. Korinther 7, Vers 1 und die nächsten Verse mit den Korinthern debattieren muss, ob es denn überhaupt gut ist, sich auch zu berühren. Also Erotik. Und er stellt ganz klar, das gehört in die Ehe. Da hat man sogar eine Pflicht, eine eheliche Pflicht in der Richtung. Da fühle ich mich daran erinnert, wenn ich das lese, dass ihr deutlich macht, die Ehe ist ehrbar. So kann man's, könnte man es auch übersetzen. Sie ist ehrbar und das Ehebett, Koites hier im Griechischen, da geht es um Koitus, das haben wir auch noch als Fremdwort, da geht es also um Sexualität, unbefleckt. Das muss also nicht nur als ein Gebot verstanden werden, das kann auch einfach eine Feststellung sein. In der Ehe ist das alles richtig. Also da soll jetzt nicht falsche asketische Tendenzen aufkommen. Aber außerhalb dessen, wenn es um Unzüchtige, wörtliche Hure geht, ja, und um Ehebrecher, das wird gerichtet. Also die Ehe ist heilig. Aber wenn Sex außerhalb dessen einfach mit irgendwem immer wieder wechseln und so weiter geschieht, dann haben wir ein Problem.
Das ist sicher auch vor einem gewissen kulturellen Hintergrund, ne? Wie damals in der Gesellschaft gelebt wurde. Ich weiß nicht, vielleicht möchtest du dazu auch noch was sagen? Also
ja, also was den Hintergrund angeht, ist es grundsätzlich so, dass man auch damals sehr darauf achten musste, wer kommt eigentlich mit wem genau zusammen. Hurerei, Prostitution und so weiter gab es schon immer. In der Antike ist das auch recht weit verbreitet gewesen. Umso genauer hat man vermutlich auch deshalb darauf geachtet, dass die Ehe in Ehren gehalten wird, dass es eben nicht zu Ehebruch oder Hurerei kam. Man hatte damals ja noch ein Problem, das man heute nicht mehr so sehr hat, dass man einfach nicht verhüten konnte, zumindest nicht sicher. Und dass dann Kinder entstanden sind, die unter Umständen alleinerziehend aufgewachsen sind oder mit vielleicht wechselnden Partnerschaften der Eltern und entsprechendes Leid erlebt haben. Das kann man heute wenigstens vermindern, aber damals gab es viele Kinder, die einen Elternteil hatten oder vielleicht sogar ganz allein gelassen wurden oder sogar ausgesetzt wurden. Das war eine Art der Familienplanung, kleine Kinder gleich auszusetzen. Wenn man an dieses Leid denkt, ist auch ganz klar, dass hier immer wieder, nicht nur hier, auch an anderen Stellen, so streng über sexuelle Unmoral geurteilt wird. Die Moral ist sicherlich heute noch die gleiche, das ist biblisch ein ewiges Prinzip, aber heute ist zumindest das Leid nicht mehr so groß, wie es damals noch gewesen ist.
Naja.
Also zumindest, was jetzt unerwarteten Nachwuchs angeht, da kann man zumindest vorsichtig sein und was tun.
Ich meine, damals wurde auch mit zweierlei Maß gemessen, dass Männer schon manches legal machen konnten, aber hier wird eigentlich alle Menschen haben den gleichen Maßstab, was das angeht. Ne? Ich denke, das richtet sich ja auch an sowohl an Verheiratete als auch an die, die es nicht sind. Es hat für jeden was zu sagen, dieser Vers. Genau, und dann die Habgier und natürlich eben auch die Untreue, die machen Gemeinschaften kaputt. Ne? Die richten ganz viel Schmerz und Schaden an und sind eigentlich ja auch, wenn man so rangeht, von Egoismus angetrieben, wo man doch sein eigenes Bedürfnis, seinen eigenen Vorteil über das des anderen stellt und über das Gebot. Und das ist wahrscheinlich hier dann auch der große Knackpunkt. Wenn wir jetzt die Habgier anschauen in Vers 5 und Vers 6, welche Hilfen werden uns hier gegen Habgier an die Hand gegeben?
Also ich denke vor allem in Vers 5, da kommt ja gleich die Verheißung, die Josua gegeben wurde, wo Gott ihm versprochen hat, das ganze Land, dass das eben von der einen Seite bis zur anderen, dass sie das einnehmen werden und dass Gott das mit ihm einnehmen wird. Das zeigt einfach, dass Gott für uns kämpfen wird. Ja, wir brauchen uns jetzt nicht abzumühen und Angst zu haben, dass wir nicht genug bekommen, sondern dass wir einfach damit zufrieden sind und dass Gott für uns auch sorgen wird.
Da wird der Vers aus Josua angewendet, dass Gott auch finanziell bei uns ist und uns nicht im Stich lässt, ne? Oder auch materiell.
Und auch diese Angst, die man oft hat diese existenzielle Angst, wird ja eigentlich sehr abgefedert durch das, was wir in Vers 6 lesen können. Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun?
Vielleicht haben Menschen versucht, mit Geld sich Sicherheit zu kaufen irgendwie gegen andere Menschen auch.
Paulus selbst sagt ja, er ist beides gewohnt, Überfluss und auch Mangelleiden. Mhm. Und er nimmt alles aus Gottes Hand. Das erinnert auch an Hiob, der sehr reich war und alles verliert und dann noch reicher wird hinterher. Also einfach auch gewisse Schicksalsfügungen aus Gottes Hand annehmen. Denkt an einen anderen Brief, den auch Paulus geschrieben hat, in 1. Timotheus 6. Da spricht er gerade auch über diese Genügsamkeit. Wenn ich dann 1. Timotheus 6, Vers 6 lese, die Gottesfurcht mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Das ist schon ein sehr geringer Maßstab. Ja? Wenn das ist, was wir erwarten dürfen, dann müssen wir immer zufrieden sein. Erst recht hier, wo wir leben. Wir haben so viel mehr darüber hinaus. Und dann erklärt er in Vers 9, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke. Mhm. Er erklärt dann auch, dass uns Reichtum auch zum Genuss gegeben ist. Es ist nicht so, dass wir immer am untersten Existenzminimum so irgendwie rumkrebsen sollen und zufrieden sein sollen. Aber wir sollen nicht versuchen, zwanghaft Reichtum zu erlangen. Mhm. Ja, da können wir einfach zurückhalten und zufrieden sein.
Ja, also am liebsten würde ich euch jetzt auch noch fragen, inwieweit Geldgier für euch persönlich eine Versuchung ist und wie ihr damit umgeht. Aber wir müssen auch vorangehen. Und ich sage, wir lesen jetzt mal Verse 7 und Vers 17, weil sie ein Thema gemeinsam haben. Und danach lesen wir dann das dazwischen, Verse 7 und 17. Wer würde das mal vorlesen, bitte?
Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt dem Glauben nach. Vers 17, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Mhm.
Welche Hinweise werden hier für den Umgang mit Leitern gegeben? Wenn ihr in beide Verse schaut, wie würdet ihr das mit eigenen Worten ausdrücken?
Großer Respekt, große Achtung. Auch in gewissem Maße vielleicht eine Fürsorge für sie. Ja? Sie wachen über eure Seelen, müssen Rechenschaft geben. Dann kümmert euch einfach auch um sie, indem ihr ihnen keine Probleme macht. Mhm. Vers 17, gehorcht und fügt euch euren Führern. Das lässt anklingen, dass es damit wohl auch immer wieder mal Schwierigkeiten gegeben hat. Mhm. Klar, Paulus spricht auch davon, dass auch reißende Wölfe kommen werden, sagt er zu den Gemeindeältesten in Ephesus, die aus ihrer Mitte aufsteigen werden, die Probleme machen. Wir wissen aus der Kirchengeschichte von einer Menge von Führern, die nicht gut gewesen sind. Mhm. Und trotzdem ist er hier so pauschal. Allerdings, Vers 7 auch, schaut den Ausgang ihres Wandels an. Das ist da klingt für mich ein bisschen Matthäus 7 auch an, die Propheten an ihren Früchten zu beurteilen, warum nicht auch die Führer in der Gemeinde. Und wenn man sieht, okay, das sind wirklich bewährte Männer und Frauen, das sind Leute, die leben wirklich geistlich, die sind ein gutes Vorbild, dann kann ich dem auch nacheifern und muss nicht alles in Frage stellen. Muss nicht bei jedem Schritt und allem, was mir vielleicht beigebracht wird, alles in Frage stellen.
Mhm. Okay.
Uns fällt es manchmal heute schwer, dass wir da so eine Ausgewogenheit finden. Manche stellen sich so hin als das Nonplusultra. Und andere, gerade im christlichen Setting, tun sich sehr schwer damit, auch das anzunehmen, dass sie eben auch Vorbild für andere sind. Paulus schreibt in 1. Korinther 11, Vers 1, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Ja, und in dem Moment, wo ein Leiter sich leiten lässt von Jesus, dann wird er zum Vorbild. Und vielleicht auch ein Stück weit plastischer und anschaulicher, ja, weil Jesus einfach jetzt schon vor 2000 Jahren gelebt hat. Aber ein Mensch, der jetzt sehr lange mit Jesus schon verbunden lebt, der kann das einfach zeigen, was es bedeutet, im Alltag wirklich seinen Glauben auszuleben. Und von dem her ist es ein ganz großer Segen, solche Leiter zu haben, solche Menschen. Es ist ein Gedanke auch, der den Hebräerbrief schon, sag ich mal, sehr, sehr stark auch begleitet hat, in Hebräer 11, diese ganzen Glaubensvorbilder auch, denen wir nachfolgen sollen, diese Wolke von Zeugen. Und das ist einfach ein ganz, ganz großer Segen.
Es ist ja interessant, dass in Vers 7 auch das Gedenken ist. Da geht es also vielleicht gar nicht an Leiter, die jetzt vor uns stehen, sondern die schon ihr Ende gehabt haben, auf das wir schauen können. Also vielleicht an gewisse Glaubenspioniere oder Ältere, die man noch miterlebt hat und die irgendetwas vielleicht auch ausgemacht hat, was nachahmenswert ist. Das wäre also auch so ein bisschen Erinnerung wachhalten, wenn irgendwo Personen mit Gott gelebt haben, dass es auch rechtmäßig ist.
Da finde ich es auch so schön, dass da dann gleich der Vers 8 kommt, weil wir denken ja oft an die Jünger oder an die Pioniere und sagen, ja, die hatten ja ihren Glauben aufgrund von, weil sie mit Jesus gewandelt sind oder sie hatten spezielle Erlebnisse. Mhm. Aber da steht eben, dass Jesus Christus derselbe ist. Ja? Also wie er damals bei Ihnen war, so ist er auch heute bei uns. Deswegen dürfen wir den gleichen Glauben haben. Also das finde ich auch, ist eine große Ermutigung. Ne?
Und man fragt sich ja, wie passt Vers 8 hier rein? Ne? Der kommt so plötzlich. Den kennt man ja so eigentlich aus dem Zusammenhang gerissen. Aber hier kann man auch zu Vers 7 eine Verbindung herstellen. Ja, nun wissen wir, dass heutzutage das Vertrauen in geistliche Leiter extrem erschüttert ist. Ihr hört auch von diesen ganzen Skandalen und Tausende treten täglich aus der Kirche aus. Es ist also wirklich ein heikles Thema, auch ein sehr aktuelles. Wie können wir jetzt ausgewogen mit geistlicher Autorität umgehen?
Prüft alles und das Gute behalte.
Prüft alles das Gute behalte.
Nicht jeder Führer ist ein guter Führer und da braucht es auch unseren Verstand und unser Gewissen zu entscheiden, kann ich dem vertrauen oder nicht. Nicht jeder, der in Amt und Würden ist, ist ein guter geistlicher Führer. Da müssen wir einfach auch ganz ehrlich sein. Aber andere sind es und da kann ich nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, alle in eine Schublade stecken und sagen, alle sind nur verkehrt. Das ist einfach nicht wahr. Und Gott wird immer sich um seine Herde kümmern und Hirten schenken. Ich muss den halt finden, wie Carsten gesagt hat, da gehe ich ganz mit. Wir können dankbar sein, wenn es gute geistliche Leiter gibt und ich bin der Überzeugung, im Leben von jedem Menschen gibt es da irgendeinen. Ich muss vielleicht ein bisschen genauer hinschauen und dann vertraue ich dem und dann kann ich da auch folgen und was lernen.
Und wahrscheinlich war das auch schon immer so, ne? Dass es Personen gab, die geistliche Macht missbraucht haben. Das kann es damals auch schon gegeben haben, wenn man jetzt an den dritten Johannesbrief, den Diotrephes oder wie er heißt, also es hat immer auch schon Negativbeispiele gegeben und wir müssen so unseren Weg finden, einerseits nicht naiv und hörig zu sein einem Menschen vielleicht und andererseits dennoch jetzt nicht jede Autorität zu verachten, wenn doch Gott eigentlich auch möchte, dass es geistliche Leitung gibt. Ne? Das ist gar nicht so einfach für uns heute vielleicht, das auch.
Wir haben heute manchmal das andere Extrem, so im Individualismus, ja, ich weiß alles besser. Schon der Fußballtrainer, der hat keine Ahnung, so, ja, die ganzen Zuschauer im Fernsehen, die wissen, was er hätte tun sollen und so. Ja, also, das ist einfach so, man macht leider sehr, sehr schnell schlecht auch. Und da steckt für mich eben auch drin, ja, auch wenn ich jetzt nicht blind folge, aber trotzdem auch eine Loyalität zu leben. Und eben auch, wenn der Leiter mal oder die Leiter mal eine Entscheidung treffen, die ich jetzt nicht getroffen hätte, einfach die doch auch mittragen zu können. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Ja? Nicht immer einfach so dann unabhängig zu sein, sagen, nö, das gefällt mir nicht, ich mache es jetzt anders.
Und ich glaube auch in Vers 17, da steht das ja so schön, dass sie werden mal selbst über das Rechenschaft ablegen müssen, ja? Über die Verantwortung, die sie tragen mussten. Aber unsere Aufgabe geht es gar nicht, das zu richten, sondern wir sollen ihnen gehorchen und folgen, ja? Damit sie das mit Freuden auch tun können. Also wir sollen sie schon ermutigen in dem, was sie tun.
Ja, vielen Dank. Das sind sehr wertvolle Gedanken. Jetzt lesen wir auch noch das, was dazwischen ist, damit wir dann auch so halbwegs den ganzen Abschnitt aus Hebräer 13 studiert haben. Und Verse 8 bis 16, das ist jetzt ein längerer Abschnitt. Wer würde den mal vorlesen? Verse 8 bis 16.
Kann ich machen. Jesus Christus, derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren. Denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisen, von denen die keinen Nutzen hatten, die danach wandelten. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohenpriester für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobpreises darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen.
Ja, wenn man jetzt so diese Verse anschaut, da wird ja was gegenübergestellt zueinander. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Was wird da mit was gegenübergestellt?
Darf ich da gleich mal anfangen? Das fällt so direkt ins Auge, finde ich. Wir sprachen gerade über die Führer und woran man sie erkennt. Und dann sehe ich Vers 8, über den wir kurz sprachen. Jesus, derselbe, gestern, heute in Ewigkeit. Das klingt schon so an, egal welcher Führer in Zukunft mal kommt. Er muss immer den gleichen Herrn verkündigen. Da wird es keinen Wandel, Veränderung Gottes geben. Und Vers 9, finde ich, knüpft daran an. Nicht fortreißen lassen mit fremder Lehre, erinnert an Epheser 4. Dafür sind die Geistesgaben gegeben. Und die Führer eingesetzt, heißt es dort. Und es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Ich glaube, fest in der Lehre, damit man sich nicht so umhertreiben lässt. und nicht durch Speisen, also verschiedene Speisegesetze, die jetzt nicht biblisch sind. Da geht es jetzt nicht um Levitikus 11, ja? Mhm. Sondern um verschiedene Speisegebote. Hier, heute darfst du dieses, morgen darfst du jenes, gewisse Fastentage und so, was im Neuen Testament immer wieder Thema ist. Das erinnert mich total an Kolosser 2, wo Paulus, wiederum der gleiche, auch davon spricht, dass Leute sich in dieser selbst erfundenen menschlichen Frömmigkeit sehr gut gefallen. Mhm. Aber es sind falsche Lehrer. Also hier habe ich den Eindruck, das ist ein Gegensatzpaar. Gute Lehrer in Vers 7 und in Vers 17. Schlechte Lehrer werden jetzt hier gerade beschrieben in Vers 9. Der Maßstab ist Jesus Christus.
Da haben wir schon mal einen Kontrast. Ja? Fallen euch noch andere Dinge auf, die hier gegenübergestellt werden?
Also so ganz stark dieses eigene Bemühen um die Seligkeit, die man aber nicht erlangen kann, sondern nur durch die Gnade Christi.
Und durch Gnade wird das Herz fest, ne? Vers 9, ist euch aufgefallen? Dadurch wird das Herz gefestigt, nicht durch irgendwelche Rituale, die noch mit dem Tempeldienst auch verbunden waren, wahrscheinlich irgendwelche Mahlfeiern. Ja, man sieht auch hier ein Altar, von dem die anderen, die im Tempel da noch ihre Dienste tun, kein Recht haben zu essen. Also gibt es einen neuen Altar irgendwie.
Ja? Wenn ich mir dann die nächsten Verse 11 bis 13 anschaue, von diesem Altar ausgehend, den er das Recht abspricht, von diesem echten Opfer zu essen, von diesem echten Altar, sagt er, Leute, raus da. Das ist eine Botschaft, rauszukommen. Das erinnert an die Endzeitbotschaft Offenbarung 18, geht raus aus ihr, mein Volk. Und wir haben das im ersten Jahrhundert ja auch erlebt, wo die, die an Christus glauben, rausgerufen wurden von diesem falschen Heiligtumsdienst, der in Jerusalem immer noch verübt wurde.
Genau.
Man sich klar positionieren musste zugunsten des neuen Hohenpriesters und des neuen Opfers. Und damit war eine Trennung von diesem Volk auch mit einbezogen.
Und es scheint so, dass doch viele Judenchristen noch sehr verhaftet waren in dem. Also dass sie es schwerer hatten, sich von diesen wunderbaren Ritualen und dem Gold und dem beeindruckenden Szenen da am Tempel auch zu lösen. Ne? Sonst wäre das im Hebräerbrief nicht ständig Thema, der bessere Bund, der bessere Mittler, das bessere Opfer. Und hier kommt das nochmal. Ne?
Es ist ja auch sehr provokativ, was Paulus hier schreibt. Das ist vor dem Tor. Denn wer oder was war vor dem Tor? Ja, da waren die Leprakranken, die ausgestoßen waren. Das sind eben die Verbrecher, die Gotteslästerer, sind da gesteinigt worden vor dem Tor. Ja, die verflucht gewesen sind. Und das ist nicht der Ort eigentlich, wo man so als guter Jude hingehen möchte. Und interessant ist aber, dass Jesus eben nicht in der Mitte des Tempels, ja, auf dem Brandopferaltar, geopfert wird und da eben einfach so diesen Erlösungsplan erfüllt, sondern eben draußen vor dem Tor. Ja, also es steckt auch so ein bisschen der Gedanke drin aus Galater 3, dass er zum Fluch wurde für uns und dadurch den Fluch eben auf sich genommen hat, damit wir frei sind davon.
Einmal haben die Juden ja tatsächlich versucht, Jesus im Tempel zu töten, als er in der Halle Salomos war und lehrte, Johannes 10, und dann heben sie Steine auf und wollen ihn steinigen. Er hätte es tatsächlich zulassen können, hätte man sogar sagen können, auf dem Zionsberg mitten in Jerusalem ist es geschehen. Und er entzieht sich dem und später lässt er sich dann kreuzigen und das Ganze passiert draußen. Also da kennen wir eine ganz klare Absicht, die dazu führt, dass wir eine klare Identifikation mit den Ausgestoßenen haben, einmal mehr. Der Löser der Ausgestoßenen.
Also was in mir jetzt so aufgepoppt ist, ist diese Geschichte eigentlich der ersten Christen, als sie dann Jerusalem verlassen mussten, als Titus vor der Türe stand und wo es kurz vor der Eroberung Jerusalems ging, wo sie dann eben sozusagen das Kommando bekommen, dass sie die Stadt verlassen sollen. Und alle Christen, die die Stadt verlassen haben, wurden nicht sozusagen von diesem Strom der Römer dann erdrückt, wo es dann meterweise diese Blutbäder dann gab im Tempel. Ja. Also das finde ich auch sehr spannend in diesem Zusammenhang, dass die Stadt verlassen haben, auch tatsächlich dann gerettet wurden.
Und der Gedanke, dass Gott nicht mehr im Tempel seine Hauptgegenwart hat, sondern außerhalb, das ist ja für auch revolutionär. Wir haben das schon bei Hesekiel, dass Gottes Thron Räder hat und dass er auch in Babylon sein kann praktisch. Ja? Also, dass seine Gegenwart nicht mehr an diesen Ort gebunden ist. Es gibt einen neuen Altar, es gibt ein neues Brandopfer, was jetzt Christus ist, was besser ist. Es gibt eine neue Stadt. Denn hier heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist weist von Jerusalem weg. Und auch dann in Vers 15 ein neues Lobopfer. Das ist jetzt nicht das Brandopfer, was Christus bringt, sondern auch wir sollen ein Opfer bringen. Das besteht darin, Gutes zu tun, zu teilen und zu loben, Gott zu bekennen. Solche Opfer gefallen Gott. Also es wird alles erneuert und auf eine ganz neue Grundlage gestellt. Und das ist ja eigentlich auch die ganze Botschaft des Hebräerbriefs, die hier nochmal in Kurzform rekapituliert wird. Jetzt würde ich von euch gerne zum Abschluss noch wissen, was versteht ihr darunter, dass wir rausgehen sollen, lasst uns hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Wie versteht ihr das? Und wie können wir dieser Aufforderung auch irgendwie Folge leisten?
Also ich denke da an Hebräer 11 zurück, zum Beispiel Abraham, der rausgegangen ist, oder auch Mose, der aus dieser Bequemlichkeit rausgegangen ist, um mit Jesus die Schmach zu tragen, weil er wusste, was dann die Belohnung am Schluss sein wird.
Da ist das Wort Schmach schon mal gefallen, ne? Dass er die Belohnung Ägyptens, dass er die Schmach Christi höher geschätzt hat als das, was er da hätte haben können.
Ich habe den Eindruck, dass es auch so ein bisschen autobiografische Züge trägt. Paulus hier sagt, rausgehen, die Schmach tragen außerhalb des Lagers, und hier geht es um Jerusalem und diesen Tempeldienst und alles. Er war ja auch ein wichtiger Teil dessen. Er war zwar kein Priester, aber er war Jude von Juden, Hebräer von Hebräer, aus dem Stamme Benjamin, er hat eine lange Ahnenliste, er ist der strengen pharisäischen Richtung angehörig gewesen. Er saß zu den Füßen von Gamaliel, dem Ersten, dem Großen, ja, Enkel von Hillels, dem Großen, der diese wichtige jüdische Schule aufgebaut hat, in der Zeit von Herodes, dem Großen. Er war Klassenbester, würde man heute sagen. Er war im Sanhedrin schon in jungen Jahren offenbar, vermutlich schon bevor er 30 gewesen ist, und kümmert sich dort auch mit um die Christen, die verfolgt werden sehr stark. Ja, ist da ganz eifrig, mit Briefen unterwegs bis ins Ausland, bis nach Damaskus. Und dann kommt es zur Bekehrung. Und plötzlich erlebt er, was es bedeutet, nicht mehr in diesem System drin zu sein, in dem er sicherlich hofiert wurde, in dem er Rang und Namen hatte, in dem er Einfluss hatte. Jetzt ist er plötzlich draußen und gilt als der größte Feind der Juden. Wie kann man so abfallen und jetzt so für diesen Christus, diesen falschen Messias, wie die Juden meinten, kämpfen? Also ich habe den Eindruck, dass das, was er hier sagt, da ist wirklich auch so tiefe eigene Emotionen mit drin. Er hat das alles erlebt, er weiß, wovon er spricht. Er fordert die anderen auf, nicht wegen Ehre oder Einfluss oder Stellung, wegen irgendwas zurückzubleiben, sondern raus da. Bekennt euch zu Christus.
Und erinnert natürlich auch an Hebräer 12, Vers 2, wo er über Jesus schreibt, dass er eben diese Schande gering geachtet hat und sich dann aber daraufhin zu Rechten Gottes gesetzt hat. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich mal mit einem ägyptischen Adventisten gesprochen habe, der erlebt hat, wie sein Vater wegen seines Glaubens eine Beförderung und eine hohe Stelle abgelehnt hat. Ich weiß nicht mehr, ob es da um Sabbatfragen ging oder Ähnliches. Und der junge Sohn das eben einfach nicht verstehen konnte und nachgefragt hat, warum er diese Entscheidung getroffen hat. Und er gesagt hat, guck dir Mose an. Mose hat damals auch die Entscheidung gehabt. Wenn er sich anders entschieden hätte, dann könntest du hier ein paar hundert Meter weiter ins Ägyptische Museum gehen und du könntest seinen Leichnam, ja, einbalsamiert, sein Sarkophag eben betrachten und anschauen. Mose hat die andere Entscheidung getroffen und er ist jetzt im Himmel schon beim lebendigen Gott.
Ja, ich danke euch. Du wolltest noch gerne was sagen?
Ich wollte nur sagen, mich erinnert es irgendwie auch an Offenbarung 14, geht aus von ihr mein Volk. In dem Zusammenhang, dass wir dieses weltliche System verlassen sollen und dass wir uns Gott hinwenden sollen und dass wir uns in dieses göttliche System begeben sollen. Das ist
auch ein Rausgehen, ne? In Offenbarung 18, genau. Ja, dann lasst uns rausgehen und die Schmach tragen und nach der zukünftigen Stadt suchen. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen aus dem Hebräerbrief, schon in diesem ganzen Quartal und auch jetzt noch einmal, und auch alle, die jetzt unser Gespräch mitverfolgt haben. Und wir wollen zum Abschluss noch zu einem Gebet aufstehen und die Miriam wird mit uns beten.
Lieber Heiland, wir wollen dir von ganzem Herzen dafür danken, dass du der Christus bist, der in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft der gleiche ist. Hab du Dank, dass wir fest werden dürfen in dir und dass wir dich als großen Halt haben dürfen in unserem Leben. Lieber Heiland, hab du Dank dafür, dass du deinen wundervollen Opferdienst für uns vollbracht hast, dass du den Himmel verlassen hast, um zu uns auf die Erde zu kommen und um dein Opfer für uns durchzuführen. Wir möchten dich bitten, dass wir das mit sehr viel Respekt und Achtung auch immer betrachten, und wir möchten dich dafür auch bitten, dass du uns auch diese Festigkeit und auch diese Haltung dafür schenkst. lieber Heiland, wir möchten dich bitten, dass du bald wiederkommst und wir möchten dich bitten, dass du uns vorbereitest, dass wir auch in diese zukünftige Stadt gehen können. Hab du vielen Dank dafür. In Jesu Namen. Amen.